Frauenseele, Frauenkörper. Dein Podcast für mehr Gelassenheit in Übergängen. Wer oder was hilft mir, wenn es große Veränderungen in meinem Leben gibt? Krisen oder schwere Zeiten? Wenn du dich das auch manchmal fragst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast bekommst du Informationen und Impulse, um zu verstehen, was gerade mit dir passiert. So wirst du ruhiger und kannst dein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist bei diesem spannenden Thema vererbtes Schicksal, transgenerationale Vererbungsmuster, sowohl in den Belastungen als auch in den stärkenden Dingen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich dazu Sabine Lück gewinnen konnte. Sie ist Psychotherapeutin, systemisch Lehrende, also sie gibt Fortbildungen, Familientherapeutin und Autorin. Und ich glaube, als Autorin und auch auf Instagram ist sie doch sehr bekannt geworden. Wir sprechen darüber, wie wir belastende, aber auch stärkende Familienmuster erkennen und so freier und kraftvoller unser Leben gestalten können. Habe ich einen geheimen oder unbewussten Treuevertrag mit meinen Eltern? Vielleicht sogar nicht nur mit meinen Eltern, sondern auch mit meinen Großeltern oder sogar mit den Urgroßeltern? Dieser Frage gehen wir nach. Oder sagen wir so, Sabine hat erfahren in ihrer Arbeit und auch in dem, was sie daraus entwickelt hat, dass das genau so ist. Wir sprechen nämlich als allererstes über Generation Code. Das ist ein Therapiekonzept zur Behandlung transgenerationaler Traumata. Und zunächst frage ich Sabine, wie sie überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden ist und was in diesem Namen eigentlich steckt. Code. Klingt ja ein bisschen wie im Actionfilm. Das heißt, sie erklärt uns den Code und an einem Fallbeispiel. Und zwar am Beispiel ihrer eigenen Geschichte. Ich habe sie dann auch gefragt, was sie Skeptikerinnen sagt, die den ganzen Ansatz für unwissenschaftlich oder esoterisch halten. Ganz, ganz spannend. Da geht es nämlich um wissenschaftliche Erkenntnisse, die noch sehr neu sind und noch gar nicht so in der Breite angekommen sind. Also dieser Ansatz ist mitnichten unwissenschaftlich. Wir sprechen dann über den unbewussten Treuevertrag und was ich besonders spannend finde, die 5 Heilungswege der Kinder. Also der Treuevertrag wird von den Kindern auf sehr verschiedene Weise eingelöst. Und genau das erklärt uns Sabine ganz genau. Es muss auch nicht nur den einen Weg geben, aber durchaus ist einer häufig prägend. Was ich zum Beispiel sehr berührend fand, auch in einem Insta-Beitrag mal zu hören, dass es die sogenannten Glückskinder, ja, also denen irgendwie alles gelingt und auch besser gelingt als vielleicht ihren Eltern und vielleicht auch ihren Geschwistern, dass die auch ein ganz schönes Päckchen zu tragen haben. Es ist nämlich ganz schön schwierig, immer ein Glückskind zu sein und ganz schön anstrengend, mal erfolgreich zu sein. Aber es gibt halt noch viele andere Wege und die werden hier ganz genau erläutert. Dann sprechen wir darüber, wenn ich das vielleicht so einigermaßen verstanden habe oder wenn ich mich damit befassen will, womit kann ich denn ganz einfach reinstarten? Ich frage Sabine auch, wie sie die Symptome von schweren psychischen und psychiatrischen Erkrankungen wie Borderline, Depression oder Essstörung, wie sie die abgrenzt von einem Verhalten, das aus alten Familienmustern kommt. Also andersrum gefragt, heilt Generation Code Krankheiten? Und am Ende sprechen wir über die beiden Bücher, was für wen eigentlich geeignet ist und auch nochmal darüber, wo das Ende der Selbsthilfe ist. Also wenn ich merke, das ist wichtig für mich, das spricht mich auch an, aber ich bin vielleicht selber sehr belastet gerade oder weiß, dass ich schwere Traumen im Hintergrund habe. Also wie gehe ich da am besten mit um? Also du siehst, es ist ein sehr reichhaltiges Gespräch, ein sehr tiefgehendes Gespräch und ich freue mich, dass du das jetzt hören kannst und wünsche dir dabei viel Freude. Liebe Sabine, ich freue mich so sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du bist ja mittlerweile Autorin von 3 Büchern und immer geht es darum, wie unsere Ahnen, unsere Ahnen, selbst wenn wir sie nicht kennen oder möglicherweise sogar, wenn wir ihre Geschichten nicht kennen, auf uns wirken und wie wir das unbewusst an unsere Kinder weitergeben. Starten wir mal am Beginn deiner Reise. Im Jahr 1994, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, hast du mit deiner Kollegin Ingrid Alexander ein Therapiekonzept zur Behandlung transgenerativer Traumata entwickelt. Es trägt den Namen Generation Code. Da kannst du mir gleich mal sagen, spricht man das so aus oder sagt ihr Generationscode?
Manche Leute sagen, sprechen es deutsch aus, aber wir haben es international gedacht
Okay.
und so sprechen wir es auch aus.
Okay, also Generation Code. Und jetzt interessiert mich und bestimmt auch die ZuhörerInnen, wie kam es dazu? Wie bist du selber aufmerksam geworden auf dieses Thema und wie kam es zum Namen?
Genau. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es ist schon ziemlich lange her, 30 Jahre, über 30 Jahre. Und ich habe zusammen mit Ingrid in einem Therapie- und Beratungszentrum in Hamburg gewirkt. Und dort haben wir systemisch gearbeitet und auch die systemische Weiterbildung gemacht, beziehungsweise ich habe sie damals noch gemacht, als ich Ingrid kennengelernt habe. Und Ingrid war schon Lehrende auch. Sie ist ja eine Generation quasi älter als ich. Und dann haben wir uns immer mal zusammengesetzt mit unseren Patientinnen, Fällen und gedacht, Mensch, was kann man hier noch machen? Und sind dann irgendwann darauf gekommen, dass noch etwas fehlt bei dem normalen systemischen Ansatz oder auch dem tiefen psychologischen. Wir hatten so ein integratives Modell. Und so sind wir darauf gekommen, dass ja irgendwas noch fehlt. Und zwar, dass es, um wirklich das Glück haben zu dürfen, scheinbar tatsächlich das innere Kind erst es schaffen muss, die Eltern glücklich zu machen. Und darüber sind wir dann auf diesen Treuevertrag gekommen. Und der zeigt ja auf, wie das Kind sozusagen ein Gespür, ein Gefühl dafür hat, was Eltern brauchen, wo sie ihre Defizite haben oder wo sie halt unreif sind oder wo sie einfach eigentlich selber etwas bräuchten. Und dann starten Kinder eben mit der Versorgung nach hinten. Und der Generation Code, das ist der Name, kommt halt daher, dass wir dann entdeckt haben, dass natürlich deren Eltern auch so einen Vertrag haben und die wiederum, sodass eine ganze Ahnenkette entsteht. Und darüber kann man dann eben am Ende verstehen, wieso bei einem, bei so einem Schloss, das mit Zahlenschloss, das mit mehreren Zahlen versehen erst aufgeht. So ähnlich ist es auch, wenn wir jede Generation erst verstanden haben, dann können wir das Ganze sehen, dann geht das Schloss auf und dann ist die Chance darauf, dass wir uns befreien von diesen alten Mustern gegeben.
Sag mal, das ist mir natürlich sofort eingängig auch, ne? Wenn die erste Zahl, ich sag mal, von dem sechsstelligen Code fehlt, dass ich den dann trotzdem nicht aufkriege. Also, dass bestimmte Sachen sich einfach schwer lösen lassen, ne? Wie weit muss ich denn zurückgehen, deiner Meinung nach? Also, weil wann sind es denn genug Stellen auf dem
Das ist
Fahrradschloss?
eine gute Frage, ob wir am Ende bei Adam und Eva landen. Aber wir wissen ja meistens nur etwas bis, sage ich mal, allerhöchstens zu den Urgroßeltern. Also selbst da hapert es schon bei vielen Menschen. Man kann natürlich noch zurückgehen und einfach so ein bisschen gefühlsmäßig oder energetisch fühlen, was war denn da vielleicht los? Und das ist auch manchmal eine Möglichkeit, tatsächlich, also gerade für die Leute, die gar nichts wissen von ihren VorfahrInnen. Aber in der Regel weiß man noch von den Großeltern und über die kann man noch eine ganze Menge so rekonstruieren, also im Sinne von, okay, die Großmutter hatte noch zwei Geschwister, also hatte die Urgroßmutter drei Kinder, ne, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist eigentlich so unsere Erfahrung. Also es macht Sinn, bis zu den Urgroßeltern zu gehen. Da ist es eben noch sehr machtvoll, was da weitergegeben wird.
Ja.
Und ja, manchmal ist es aber notwendig, noch weiter zurückzugehen. Wir gehen immer so weit zurück, bis wir wirklich spüren, dass da eine Befreiung möglich ist.
Okay.
Und wenn wir, ja, wenn es dann eben erst bei den Ur-Urgroßeltern oder noch davor ist, dann muss man eben dorthin zurückgehen.
Alles klar. Das heißt, ihr seid aufmerksam geworden, erstmal beide gemeinsam, weil ihr gemerkt habt, dass ihr bei manchen KlientInnen, also dass da noch was fehlt, ne? Und wahrscheinlich habt ihr intuitiv dann so Sachen ausprobiert und gemerkt, ah, okay, da ist jetzt nochmal eine Lösungsstrategie. Bist du selber persönlich dann hinterher darauf aufmerksam geworden? Also hat es eine Auswirkung auch auf dein Leben gehabt? Oder gab es vielleicht sogar was bei dir erst und dann kam das so zusammen mit den Klientinnen?
Also das Interessante ist, dass wir ja immer, wenn wir Ideen hatten, die gleich miteinander ausprobiert haben. So waren
Ach
wir so
so, okay.
experimentell. Und das gesamte Konzept, also erst hatten wir die Idee, Mensch, es muss doch so etwas geben wie diesen Treuevertrag. Und dann haben wir überlegt, ja, was will der eigentlich? Also das Kind will die Augen der Eltern glänzen sehen. Wenn die Eltern glücklich sind, dann fühlt sich auch das Kind wohl. Und wenn es das selber noch produzieren kann, dann ist ja auch das Gefühl von, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und so weiter da. Und darüber sind wir eigentlich am Anfang so hin. Und dann haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir denn diesen Treuevertrag raus? An welchem Punkt wird der eigentlich geschlossen? Was sind eigentlich die Inhalte von so einem Vertrag? Und da wir ja systemische Therapeutinnen waren, haben wir gesagt, okay, vielleicht kann man ja mit Skulpturarbeit etwas bewerkstelligen. Und haben die Skulpturarbeit von Virginia Satir genommen und die ein bisschen umgebaut, sodass wir schauen konnten, wie ist genau die Konstellation zwischen Kind und Elternteil. Und haben aber vorher noch uns Gedanken gemacht, an welchem Punkt oder wie genau könnte man jetzt direkt auf das Lebensthema kommen, weil das war uns irgendwie auch so wichtig. Und haben dann gesagt, okay, es muss so Schlüsselsätze geben oder Schlüsselfragen, mit denen man so nach innen gehen kann. Und dazu lässt man dann eben innerlich so eine Skulptur auftauchen. Und das war eben dann der Schlüsselsatz beim Gleichgeschlechtlichen, worin darf ich meine Mutter nicht überrunden? Was bedeutet letztendlich, worin darf ich nicht glücklicher sein? Was darf mir nicht besser gelingen? Wo darf ich nicht weiterkommen als sie? Und zwar aufgrund der Treue, der Loyalität, dass es sie sonst eben an diesem Punkt allein zurücklassen würde. Schmerzlich, ne? Und ein Kind oder wir alle, das kennen wir ja alle, wir nehmen Rücksicht, ne? Wir nehmen Rücksicht auf Menschen, denen es gerade schlecht geht, den würden wir nicht gerade von unserem Lottogewinn erzählen, wenn wir wissen, die Person hat gerade irgendwie Insolvenz angemeldet oder so. Ja, also da haben wir so ein Gefühl für und das gilt natürlich auch für Kinder, sodass sie genau an diesem Punkt die Eltern schützen und schonen. Und darüber sind wir dann eben eingestiegen. Und das haben wir dann aneinander ausprobiert und natürlich habe ich auf diese Weise mein Code kennengelernt und entschlüsselt und dann eben auch aufgelöst. Also nicht den Code aufgelöst, sondern den Vertrag aufgelöst.
Okay, das heißt, ihr habt es erstmal aneinander ausprobiert, und sicherlich, ne, Sachen auch nochmal vertieft oder auf den Punkt gebracht. Okay, verstehe. Und wenn man selber wirklich erstmal was am eigenen Leib erfährt, das hat natürlich dann nochmal eine ganz andere Macht, ne? Zu sagen, oh krass,
Genau,
ne?
ganz genau,
Also
ja.
so ging mir das. Ich habe die Kunsttherapie während meines Studiums kennengelernt, der Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik. Und ich habe sofort gedacht, das ist so krass, das will ich unbedingt lernen. Es hat dann einfach so viel Kraft, dass man dann auch dranbleiben kann. Jetzt ist das Konzept ja komplex, ne? Und ihr unterrichtet es oder du unterrichtest es auch. Kannst du hier trotzdem kurz erklären, aus welchen Teilen dieses Generation Code, also worum es darin geht? Weil der Treuevertrag ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe oder mich erinnere, ein Teil. Da würde ich dich auch gleich nochmal genauer zu fragen, weil da waren für mich auch ganz, ganz viele Erkenntnisse, als ich das mal so verstanden habe. Also kannst du kurz mal sagen, aus welchen Teilen so der Generation Code besteht und uns vielleicht irgendwie ein Fallbeispiel erzählen, dass das mal bildlich wird.
Also ich würde da dann einmal trennen zwischen vererbtem Schicksal, wie das eine Buch heißt, oder vererbtes Glück, das andere Buch, weil bei dem einen geht es um die Reise nach hinten sozusagen, wenn ich meinen Code entschlüsseln will, wenn ich meinen Vertrag lösen will, dann mache ich mich auf diese Reise nach hinten zu den Ahnen. Und wenn ich aber in der Familie lebe und wenn ich gerne verhindern möchte, dass so viele Verstrickungen nach vorne entstehen, dann macht es natürlich Sinn, auch noch andere Tools zu nutzen. Also fange ich mal mit dem vererbten Schicksal an, also das, was, wo wir nach hinten arbeiten können. Da besteht das dann eben tatsächlich aus der Entschlüsselung des Treuevertrags, also herauszufinden, wo, an welchem Punkt, dann das Verständnis dafür zu entwickeln, wie dieser Treuevertrag zusammenhängt mit den Erfahrungen, die unsere VorfahrInnen gemacht haben. Also wo ist die Wunde der Familie? Weil meistens schließt es genau an diese Wunde an. Und was eben sehr spannend ist, was, glaube ich, noch nicht so deutlich geworden ist bisher in den systemischen Ausrichtungen, ist, dass sich wirklich entlang dieser Familienwunde die Dinge entwickeln. Also das heißt, es gibt eine Ursprungsfamilienwunde, wenn es die überhaupt so geben kann. Aber ne, weil die ja auch schon wieder, müssten wir wirklich zu Adam und Eva gehen, dann wäre das wirklich die Urwunde. Aber wenn wir mal sagen, okay, es gibt bei den Urgroßeltern ein sehr heftiges, traumatisches Erlebnis und das hatte sehr viele Einschränkungen, sehr viele Folgen für die nächsten Generationen oder für die Generation und ihre nächste Generation, dann kommt natürlich in der nächsten Generation ja wieder etwas dazu oder andere Umstände, etwas verbessert sich, anderes verschlechtert sich sogar, ne? Und das lädt dann quasi diese Familienwunde und alles, was damit zusammenhängt, auf. Also da entstehen natürlich Glaubenssätze, da entstehen natürlich Muster, die sich vertiefen, da entstehen Überlebensstrategien, die weitergegeben werden, die ja wiederum auch Folgen haben. Das muss man sich eben so in Wechselwirkung miteinander vorstellen. Also es ist ein relativ komplizierter Vorgang, aber er hat immer zu tun mit dieser tiefen Wunde. Wenn es mehrere gibt, weil mehrere traumatische Ereignisse in einer Generation passiert sind, was ja auch manchmal geschieht, gerade wenn Krieg war, ne, hat man Heimat verloren, man hat Eltern verloren, man hat vielleicht den Liebsten verloren, man hat gehungert, man hat verschiedene schlimme Dinge erlebt. Und so gibt es aber aus diesen Erfahrungen, gibt es ja so etwas wie eine Delegation, wie ein Auftrag nach vorne. Meistens mit dem Wunsch, es soll natürlich in der nächsten Generation besser werden. Es gibt eine Warnung, es gibt Botschaften, es gibt Forderungen vielleicht auch, ne? Also mach es besser, kümmere dich, baue es wieder auf, was auch immer. Und all das führt dann natürlich in der nächsten Generation dazu, dass sich da dann wieder etwas Neues entwickelt. Und zusammen mit dem, was da erlebt wurde, geht es dann in die nächste Generation. Als würde man so ein Päckchen jedes Mal das Alte mitschleppen, nochmal neu packen, vielleicht auch etwas rausnehmen. Aber irgendwie geht immer eine Essenz, sage ich mal, mit. Und genau, und so entsteht dann eben dieser Code nach vorne. Um das wirklich zu erkennen, das ist eben eigentlich das Herzstück auch der Arbeit. Ich nenne es trotzdem erstmal den zweiten Teil. Und der dritte Teil wäre dann wirklich die Versorgung der Ahnen, also eine Zeitreise zu machen, indem wir uns vorstellen, was sie eigentlich gebraucht hätten. Das ist wichtig dafür, dass wir nämlich erkennen, dass diese, ja, sag ich mal, schwierigen, toxischen, hinderlichen Sachen, die weitergegeben wurden, wie zum Beispiel Überlebensstrategien, die nicht mehr sinnvoll sind, oder Warnungen, oder ja, dass man eben bestimmte Dinge nicht darf, Verbote, bestimmte Emotionen zu fühlen und so weiter, dass man das in der Tiefe erst lösen kann, wenn man sich vorstellen kann, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und dazu nutzen wir eben die Ahnenversorgung. Und das ist eben ein weiterer Teil des Herzstückes. Und danach gibt es noch eben weitere Teile, wie zum Beispiel, dass wir uns zurückholen, was wir aufgegeben haben, was wir quasi geopfert haben, dass wir verstehen, dass sich durch diese ganze Erfahrung, die wir da gemacht haben in der Kindheit oder in dem was wir auch mitbekommen haben, sich eine Identität entwickelt hat, die nicht wirklich authentisch ist, die nicht wirklich dem entspricht, zu dem ich eigentlich ja von Anfang an gedacht war, sondern ich musste gewisse Dinge ablegen, ich musste gewisse Möglichkeiten, Fähigkeiten besonders intensiv entwickeln und so entsteht eine Identität, die ja irgendwo gefühlt trotzdem meine ist, aber es ist so eine vom Leid geformte Identität. Und dann wieder zu merken, okay, und wer bin ich eigentlich ohne das Leid meiner Ahnen? Wer bin ich in authentischer Form? Das ist das Ziel und auch einer der letzten Teile dieser Reise. Und ganz am Abschluss gibt es natürlich noch, dass wir einen Gewinn abgeben müssen, weil jede Veränderung fordert ja auch immer einen Preis und der wird dann noch genau ausgehandelt und geschaut, was ist das eigentlich, was macht Sinn, was muss ich aufgeben, damit ich wirklich wachsen kann in das Neue.
Ja, kannst du uns das einmal bebildern? Ich weiß, dass es sch wahrscheinlich schwierig ist, aber an einem vielleicht einfachen Beispiel, muss ja keine riesendramatische Geschichte sein, fällt dir da was ein, dass die Zuhörenden das so ein bisschen sich vorstellen können?
Ja, also ich nehme da auch immer gerne mein eigenes Beispiel, weil das habe ich schon öfter auch erzählt und da habe ich auch kein Problem mit. Also ich stamme aus einer Familie von sehr, sehr starken Frauen, die auch stark werden mussten. Einer meiner Punkte, der für mich im Leben wichtig war, dass immer wieder Partnerschaften gescheitert sind. Das war auch ein Grund, warum ich dann ja mit Ingrid quasi auch diese eigene Reise machen wollte, um zu verstehen, okay, was hat das eigentlich mit meinem eigenen Leben zu tun? Und ich entdeckte dann über diesen Code, dass das eben ein Thema aus der weiblichen Ahnenlinie ist, weil alle Frauen haben ihre Ehemänner verloren. Eine hat sogar, also die Urgroßmutter hat sogar zwei Ehemänner verloren. Beide durch den Krieg. Und meine Großmutter ist sozusagen aus der zweiten Ehe, also von dem zweiten Vater, der starb, als sie selber ja ein halbes Jahr alt war, ist ja im Krieg gefallen. Und bei meiner, genau, und immer waren diese Mütter in dieser weiblichen Linie so zwischen 36 und 38 Jahren. Und meine Mutter, die war auch 36, als mein Vater starb, nur war dieser oder ich war da nicht so klein. Also es war bei ihr nicht die zweite Ehe, sondern die erste Ehe. Und wir Kinder waren eben schon älter. Und das war eben sehr spannend. Da dachte ich, huch, da ist ja eine Unterbrechung dieser Wiederholung, weil das war ja schon sehr, sehr krass, als ich das dann irgendwann entdeckt habe. Weil nämlich dann auch bei mir, als mein Kind 3 Monate alt war, sich der Partner getrennt hat. Der ist zwar nicht gestorben, aber irgendwie ja für mich persönlich war er ja auch nicht mehr in meinem Leben. Also eine Abschwächung vielleicht, also fürs Kind erhalten geblieben, aber für mich als Partner nicht mehr, aber trotzdem eine Wiederholung. Und bei meiner Mutter, und ich war im gleichen Alter, wie gesagt, das Kind war im gleichen Alter wie Großmutter und Urgroßmutter. Aber bei meiner Mutter gab es eben diese Unterbrechung und das hat mich natürlich auch gewundert. Und dann habe ich, irgendwann ist mir dann aufgefallen, ah, natürlich, irgendwo müssen sich ja die beiden Ahnenlinien ja auch mal treffen. Und gerade wenn es um die Wunden geht und vielleicht auch schon um weitere Heilung oder wie auch immer, dann verschiebt sich das auch mal, ne? Dann nimmt man auch mal das Thema aus der anderen Ahnenlinie etwas intensiver auf. Und tatsächlich war es so, dass meine Mutter eine gute Mischung hingekriegt hat. Das klingt makaber, ja. Aber von der weiblichen Ahnenlinie hat sie das Alter und von der väterlichen Linie hat sie das Alter der Kinder. Also mein Großvater hat seinen Vater auch verloren. Da war er 12 und sein Bruder 11. Und bei mir ist mein Bruder 12 und ich 11 gewesen, als mein Vater starb. Und das Besondere daran ist, dass mein Vater mit einem Hubschrauber verunglückt ist, also ein außergewöhnliches Unglück, so. Und dieser Urgroßvater, also der Vater meines Großvaters, der ist an einem Zugunglück oder bei einem Zug, nicht Zug, Bootsunglück, Schiffunglück, gestorben. Und also beides quasi, ja, nicht normale Situationen, die dann von jetzt auf gleich natürlich mit einem Schock und aus dem Leben reißen verbunden waren. Und die Frauen standen alleine da und waren auch eben in diesem selben Alter. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, an der man vielleicht gut verstehen kann, wie sich hier natürlich von Generation zu Generation bestimmte, sage ich mal, Überlebensstrategien entwickelt haben. Also zum Beispiel diese Stärke der Frauen, die mussten ja immer alle alleine das Leben mit den Kindern, mussten sie hinkriegen. Also, und auch in harten Zeiten, in Kriegszeiten, ne, mussten sie alleine für ihre Kinder dastehen. Da kam noch Flucht dazu. Und ja, meine Mutter ist damals noch ausgewandert und mit uns Kindern dann wieder hier nach Deutschland zurückgekehrt. Also viele, viele Dinge, wo die Frauen sich beweisen mussten und aber auch oft auf ihr eigenes Leben verzichtet haben, also ihre eigene Entwicklung, also an Karriere oder Beruf oder nicht groß zu denken, weil sie ums Überleben halt kämpfen mussten mit ihren Kindern. Und genau, und das war natürlich dann für mich auch so eine Art Auftrag, als Erste dann auch wirklich einen Beruf zu bekommen oder einen Beruf zu entwickeln oder dann wirklich auch ja, mehr daraus zu machen. Also nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Das war mir auch so ein Anliegen. Und genau das ist das, was ich meine mit dem Treuevertrag. Der erfüllt dann irgendwie beide Seiten. Also einmal, ja, so etwas wie, wo muss es besser werden? Also was kann ich den Ahnen schenken? Also ich stellvertretend für sie werde ein Leben führen, wo auch ich meine Berufung lebe und etwas umsetze, was sie nicht konnten. Und gleichzeitig bin ich aber treu, dass ich eben auch nicht das Glück mit den Männern erlebe, sondern ja, praktisch alleine dastehe mit den Kindern.
Und als du das dann gelöst hast, hat sich dann was geändert? Also, ich
Also, ich
weiß nicht,
konnte
ob du
jetzt
gerade
nicht
in
nochmal
der, ja.
ausprobieren, nochmal ein Kind zu bekommen und dass der Vater dann bleibt. Also, das war dann vorbei, weil ich ja, wie gesagt, war ja dann auch schon 36 bei meiner Tochter. Aber was ich tatsächlich verändert habe und was wirklich ganz, ganz entscheidend war, ist meine Einstellung Männern gegenüber. Die war damals wirklich so, Männer braucht man nicht, die sind einfach überflüssig. Außerdem sterben sie ja oder sie sind, tun der Familie nicht gut und war auch in gewisser Weise selber Mann, also beides, ne? Mann und Frau in einem, hatte eine gewisse Härte, konnte nicht wirklich schwach sein und das war natürlich auch oft ein Grund in Beziehungen, dass ich einfach, sag ich mal, zu stark war, also zu dominant, dem Mann eigentlich nicht wirklich einen Platz gegeben habe neben mir. Also macht ja auch schon Sinn, ne? Wenn er sowieso wieder geht, dann muss man das ja vielleicht gar nicht erst groß versuchen. Und da hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Also, dass ich viel mehr meine weicheren und weiblichen Seiten zulassen kann, dass ich Bedürftigkeit auch zulassen kann, einfach nicht immer die Starke sein muss.
Also ich finde, man sieht da eben auch schon sehr schön daran, genau, dass es diese Botschaften oder die Ideen und, ne, und die Wunden, sie haben halt wirklich, sie haben Edelsteinpotenzial, ne, und sie haben aber eben auch dieses Potenzial, dass man es auch dann im Zweifel übertreibt.
Genau.
Und das finde ich ja super, super spannend. Du hast ja gerade schon von der Versorgung gesprochen, der Ahnen und Ahnen. Und insgesamt, was du so erzählst, da kommt für mich viel von Gefühl rüber und Bildern und so ein bisschen Magie auch, ne? So funktioniert ja unser Unbewusstes auch. Wir können ja, ne, ich habe ja so viele Klientinnen, die kommen und sagen, Frau Drachenberg oder Petra, ich kenne schon mein Problem, ich kann es aber trotzdem nicht ändern. Und ich fühle sozusagen, das habe ich schon, als ich dich beim Vortrag kennengelernt habe, was da drin steckt, welches Potenzial. Was sagst du denn Skeptikerin? Weil die gibt es natürlich immer, die deinen oder euren Ansatz für unwissenschaftlich oder für esoterisch halten. Weil ich kann ja nun mal nicht mehr ändern, wie es gewesen ist. Die sind tot, die Urgroßeltern. Und was sagst du denen?
Ja, also tatsächlich ist es so, glaube ich, dass viele das nicht so nachvollziehen können, bevor sie es nicht erlebt haben einfach, ne? Weil das tatsächlich eine Erlebnisreise ist. Wir sind aber gar nicht so weit weg von wissenschaftlichen Erklärungen, nur dass ich vielleicht andere Namen dafür benutze, weil sie einfach leichter zu verstehen sind, wie zum Beispiel dieses Bild mit dem Treuevertrag, ne? Aber wenn wir uns die ganze Bindungsforschung anschauen, wenn wir uns die Trauma-Weitergabe-Forschung angucken, dann bestätigt sich das ja alles. Und das ist auch, glaube ich, das, worauf ich dann verweise. und ihnen sage, ja, na, schaut doch mal, da gibt es die und die Ergebnisse. Also einmal wissen wir epigenetisch, es geht ja auch wirklich tatsächlich weiter, es vererbt sich. Das ist nicht nur etwas, was ich mir jetzt ausdenke. Und gleichzeitig kennen wir viele Konzepte, wo klar ist, dass Kinder aufgrund ihrer Anpassungsbereitschaft an das Familiensystem sich komplett bereit sind zu verändern und dass ihre ganze Entwicklung davon geprägt ist. Und ich habe halt bestimmte Worte, ich mache es erfahrbar, weil nur im Kopf, wie du schon sagst, entsteht ja keine wirkliche Veränderung. Ich muss sie ja emotional erleben, weil erst dann, wenn ich das im Körper auch gefühlt habe, erst dann bilden sich ja neue Vernetzungen im Gehirn, was übrigens jetzt dann auch wieder wissenschaftliche Erklärung ist, die man auch heutzutage weiß und kennt, ne? Oder die ganzen Theorien über Nervensystem und dass das heruntergefahren sein muss und dass es durch Trauma und durch schlechte Bindungserfahrungen zum Unruhezustand ist. Auch das kann man eben in unserer Arbeit wirklich beobachten. Also, dass wenn diese Versorgung der Ahnen zum Beispiel stattfindet, dass sich unser System plötzlich beruhigt und dass von einer inneren Aufgewühltheit während der Geschichten, die da erzählt werden, wirklich das ganze System runterfährt und wir sehen, dass Menschen sind entspannt. Und dann ist es eben auch so schön, dass es bleibt und dass die Menschen das auch nach Jahren noch zurückmelden und erzählen, wie sehr sie an diesem Punkt, wie sehr ihnen das an diesem Punkt geholfen hat, in die Veränderung zu kommen. Und sie haben dann eben diese Bilder. Sie haben nicht nur im Kopf irgendwelche Erklärungen oder Sätze, sondern sie haben diese emotionalen Bilder, die sie dann mitbringen, die der Körper sich erwerbt. Und dadurch geht es einfach viel, viel tiefer. So, das würde ich denen erzählen.
Und jetzt eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Immer wenn wir mit Trauma zu tun haben, mit Trauma-Integration oder auch mit schwerwiegenden Ereignissen, die vielleicht nicht traumatisch waren, aber sich tief eingeprägt haben, bei uns oder bei anderen, dann braucht es Sicherheit. Das ist die Basis für jegliche Verarbeitung. Und da habe ich was für dich. Auf meiner neuen Homepage petra-drachenberg.de gibt es einen Shop. Und dort findest du die Übung des inneren sicheren Ortes. Das ist eine klassische Übung aus der Traumaarbeit, die aber auch allen anderen Menschen gut tut. Es ist die Vorstellung, an einem Ort zu sein, und da leite ich dich hin mit meiner Stimme, wo ich ganz und gar sicher bin, wo ich einfach alles bestimmen kann, wo nichts an mich herankommt, was mich aus der Bahn wirft. Das ist also sehr, sehr gut Nervensystem regulierend. Und du findest diese Übung, die habe ich mit einer Einleitung versehen, die extra ist, und einem Arbeitsblatt eben auf meiner Webseite und dort im Shop. Und wenn du weiter stöberst, findest du auch noch die Imaginationsreise, Kraft schöpfen, du findest inneren Frieden finden und eine sehr, sehr schöne, ein bisschen längere Meditation im Garten meiner Weiblichkeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Stöbern, und es würde mich freuen, wenn da was für dich dabei wäre. Und jetzt geht's weiter mit dem schönen Gespräch mit Sabine.
Also ich kann nur sagen, nachdem ich da bei deinem Vortrag war, habe ich dann tatsächlich angefangen, einfach mir mal vorzustellen, mein Vater hätte eine glückliche Kindheit gehabt und hätte eine Mutter gehabt, die nicht gestorben ist, als er 4 war, und hätte die Wärme erlebt, auch von seinem Vater, und das so ein bisschen aufs Papier gebracht, mit meiner Mutter genauso. Und es ist wirklich enorm, wie selbst so eine kleine Intervention, was das schon für einen Unterschied gemacht hat. Was mich wirklich besonders berührt, und da habe ich auch mit einigen Leuten jetzt schon nochmal drüber gesprochen, ist so diese Vorstellung, dass wirklich jedes Kind unbewusst eine Art Treuevertrag mit den Eltern und Ahnen hat. Und die Einlösung kann ja unterschiedlich aussehen. Also du beschreibst ja so 5 Wege. Kannst du die kurz mal anreißen, dass man so eine Idee davon hat, was damit gemeint ist?
Ja, sehr gerne, kann ich sehr gerne machen. Also die 5 Heilungswege des Kindes, da ist mir eben einfach aufgefallen, den wir alle eigentlich sehr, sehr gut kennen, ist die Parentifizierung. Na, das haben wir schon öfter gehört. Eltern übernehmen, Kinder übernehmen Rollen, die eigentlich Erwachsene übernehmen sollten.
Ja.
Sie bemuttern irgendwie Vater und Mutter. Da kann man wirklich beobachten, dass Kinder, die einfach helfen wollen und die spüren. Also ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Ausschnitte sehe in den Nachrichten von Kindern in Not irgendwo auf der Welt oder auch bei uns, und wir sehen sie zusammen mit ihren Eltern und man beobachtet einfach nur mal, wie die Kinder sich verhalten, dann sieht man das sofort. Na, die Mutter erzählt weinend, dass sie alles verloren hat und sofort ist das Kind bei ihr und hält ihr die Hand oder versucht sie zu streicheln, also versucht wie so ein Kuscheltier einfach die für die Mutter da zu sein. Und das geht eben durch viele Rollen, die man übernehmen kann, wie zum Beispiel die Rolle eines Menschen, der vermisst wird. Das kann der Ehemann sein, das kann der Vater der Mutter sein oder ihre Mutter oder irgendwer, der Bruder, der wichtig war. Und wenn Kinder sowas spüren, dann versuchen sie, diese Rolle zu übernehmen, diese Person zu sein für die Eltern. Oder Kinder nehmen sich einfach zurück und sagen, okay, dann brauchen wir gar keine Eltern, ne? Typische Pipi-Langstrumpf-Masche, sage ich mal, die sagt, ja, Mutter ist im Himmel, Vater ist auf Takatuka-Land, glaube ich, ne? Also ich brauche gar keine Eltern, ich bin super stark, ich entwickle jetzt alles, was ich brauche, ich bin völlig unabhängig, ich brauche niemanden. Und diese Haltung ist natürlich extrem auch gegen das Kind, ne? Weil das sieht bei Pipi auch ganz schön aus. Aber in Wirklichkeit ist dieses Kind dazu verdammt, einfach nicht wirklich selber Kind sein zu können und auch nicht wirklich genährt wird. Ne? Es nährt alle anderen, aber bekommt selber sehr wenig. Und irgendwann im Leben rächt sich das Ganze. Nicht umsonst bleibt Pipi Langstrumpf Kind. Das ist auch gut so. Weil die meisten Kinder mit Pipi Langstrumpf Seiten, die ich kenne, die sind dann spätestens in der Pubertät problematisch. Dann fangen sie an zu ritzen, weil sie vielleicht ihre Probleme nie anderen mitteilen konnten, es nicht gelernt haben, sich zuzumuten und so weiter. Also das ist ein weiterer Heilungsweg. Ich nehme mich zurück, ich belaste die Eltern nicht. Ich bin mein eigener Elternteil. Dann, und das ist eben auch sehr besonders, was wir so festgestellt haben bei unseren PatientInnen, ist, dass die Rollen oder nicht Rollen, Vorbilder für ihre Eltern sind. Also dieses kleine Mädchen, das sich vor den Vater stellt, der die Mutter anbrüllt oder Schlimmeres und sagt irgendwie, das darfst du nicht, lass Mama in Ruhe, ne? Zeigt ja im Prinzip der Mutter, schau mal. So musst du das machen. Oder ich kenne so viele Menschen mit Angststörungen, die Kinder haben, die total draufgängerisch sind. Und das ist nicht nur Zufall, sondern wir können sehen, die sind Vorbild für ihre Eltern. Sie zeigen, mach das ruhig, hab keine Angst. Du kannst ruhig rausgehen. Oder komm, ich mach das für dich. Und ja, sie sind halt Vorbild für die Eltern. Und dann gibt es eben den Bereich, wo Kinder sich zur Verfügung stellen für nochmal eine stellvertretende Versorgung. Also in Kombination vielleicht auch mit den Rollen, die man spielt. Also wenn ich zum Beispiel bereit bin, dann die Rolle eines Elternteils zu spielen, den meine Mutter oder Vater irgendwie nicht hatte, dann kann es auch sein, dass ich so mich zur Verfügung stelle, damit man an mir nochmal diese Eltern sein kann, dass die Eltern nochmal sich selbst in dem Kind versorgen. Ist das klar, wie ich meine?
Ich
Na,
verstehe
sie
das jetzt,
selber
weil, ja.
projizieren sich in das Kind hinein und geben diesem Kind stellvertretend die wunderschöne Kindheit, die sie selber gerne gehabt hätten.
Und da würde ich gerne mal einhaken,
Ja.
weil das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gehört und ein paar Mal durch mein
Ja.
Gehirn durchgejagt, diesen Modus, weil ich glaube, die meisten Eltern würden doch wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch super, ne? Also meine Mutter war nicht zärtlich mit mir, ne? Mein Vater hatte niemals Zeit und ich bin jetzt ganz anders, ne? Sozusagen, ich pack da alles rein und das Kind kriegt, also es ist doch super fürs Kind. Wo ist das Problem fürs Kind? Und das ist
Ja,
jetzt
genau.
für mich eine
Ja,
rhetorische Frage, aber
ja,
ich
ja,
glaube,
ja.
das fragen sich durchaus vielleicht Leute, die zuhören.
Und es ist tatsächlich so, dass natürlich dadurch immer auch das Kind profitiert. Aber eben nicht nur, weil, und das ist halt die Krux, das Kind ja spürt, es braucht eigentlich die Mutter. Und dann versucht es das genau so zu beantworten, dass es für die Mutter passt. Also ich nehme jetzt mal nicht das Beispiel mit Zärtlichkeit, sondern mal so ganz klassisch. Der Vater hatte nie einen Vater, der sich für ihn interessiert hat. Und jetzt beschließt er, ich werde ein anderer Vater sein. Ich bringe meine Kinder zum Fußball und ich bin immer da, jedes Spiel. Ich stehe am Rand, ich feuer es an und so weiter. Und man könnte jetzt von außen denken, wow, was für ein toller, toller Vater. Er hätte sich das selber gern gewünscht und hat vielleicht übersehen, ob sein Kind wirklich ein Fußballfan ist. Na, es kann sein, dass dieses Kind spürt, oh, Papa will mich dahin schicken, Papa kriegt leuchtende Augen, wenn ich das Trikot anziehe, Papa kriegt leuchtende Augen, wenn ich einen Ball ins Tor kriege, dann mache ich das. Und zwar für Papa. Und vielleicht, und das bleibt verborgen, will dieses Kind aber lieber Geige spielen oder zum Ballett gehen. Ja, das würde der Vater in diesem Moment nicht sehen, weil vor ihm ist der Schleier der Vergangenheit, nämlich seine eigenen Sehnsüchte und Wünsche. Und er sieht sein Kind vielleicht nicht wirklich. Also das Kind profitiert, weil da einer ist, der mit ihm ganz viel macht. Aber es kehrt sich um und am Ende bleibt das Kind an dieser Stelle genauso ungesehen und unversorgt wie der Vater.
Ja, und das ist tragisch, ne? Oder
Ja.
man stelle sich mal vor, dass so ein Kind vielleicht auch einfach mal ein bisschen Raum für sich haben will, dass mal,
Genau.
also etwas, wo mal keiner hinguckt oder nicht andauernd Applaus braucht. Und ich glaube, da wird es dann, ne, möglicherweise spürbar, weil ich eben auch aus meiner Erfahrung gerade, weil viel auch mit jungen Müttern und Vätern gearbeitet und in der Familienbildung, weil ich wirklich überzeugt bin, wir heilen auch so ein Stückchen immer auch mit dem Baby. Und das ist auch okay, aber sich zu reflektieren und zu wissen, ist das, was ich jetzt gerade gebe, tue ich das für mich oder tue ich das wirklich fürs Kind, ne? Merke ich die Signale? Es geht ja auch immer um Bindung und Autonomie und um das richtige Maß dazwischen. Und deswegen finde ich das so spannend, das mal ein bisschen genauer auseinanderzufummeln, ja? Was wäre.
Genau. Und zwar ist mein Ziel nicht, dass Eltern sich dann schlecht fühlen oder Schuldgefühle entwickeln, sondern dass sie tatsächlich schauen, hey, das kann ich doch immer noch für mich selber tun. Aber dann ist es die richtige Adresse und dann schaue ich, was mein Kind wirklich braucht und an welcher Stelle es wirklich diese Unterstützung will. Und das Kind muss nicht für mich etwas übernehmen, sondern ich sorge für mich und damit ist mein Kind im Prinzip befreit und kann für sich sein.
Genau. Ich glaube, wir kennen das auch alle noch von der Generation. Also ich rede jetzt mal von meiner Mutter, die im Krieg und vor allen Dingen nach dem Krieg gehungert hat. Und boah, was mussten wir immer essen? Und nochmal essen und nochmal eins obendrauf. Und Kind, du nimmst ab und so weiter. Oder ich musste immer irgendwie Geschenke mitnehmen, ne? Wenn wir da waren, ob ich die wollte oder nicht. Also im Laufe des Erwachsenenalters habe ich das einfach abgelehnt. Das sind so Sachen, wo man, wenn man ein bisschen größer ist, es auch nochmal zuordnen kann, ne? Und je kleiner die Kinder, klar, desto eher. Ja, die haben ja auch nur die Eltern und sie passen sich an und sie gucken einfach, dass es, ja, dass Mama und Papa glücklich sind und leuchtende Augen kriegen, weil Anerkennung möchten wir natürlich auch, logisch.
Genau. Ja, Anerkennung und wirklich halt, das tut einfach Kindern so gut. Wenn es Eltern gut geht, dann können sie ja auch sich fallen lassen und können, dann haben sie einfach einen sicheren Ort. Ne?
Ja,
Wenn es
ja.
Eltern nicht gut geht, dann können Kinder sich nicht sicher fühlen.
Also jetzt haben wir mal so grob diese fünf Heilungswege.
Einen
Passen?
letzten habe ich
Ach
aber
so,
noch vergessen,
okay.
Entschuldigung. Der letzte ist ja, dass ich als Kind auch die Möglichkeit habe, Gefühle, Emotionen, die schwierig sind oder auch andere Teile der Eltern übernehmen und für sie tragen. Also das kann von einer Depression oder Ängsten bis hin einfach zu bestimmten Emotionen, mit denen Eltern nichts zu tun haben wollen, die das Kind dann stellvertretend lebt, ne? Wut oder eben ja, Scham, etwas, was Eltern abgespalten haben oder was sie sogar in ihre Kinder hinein projiziert haben und wo ein Kind dann bereit ist, das zu tragen und wenn es wirklich eine sehr, sehr traumatische oder toxische Erfahrung war, dass das Kind dann sogar beschließt, okay, ich werde das ganz und gar in mir, mit mir ab wickeln, damit es außen keinen Schaden mehr anrichtet.
Das führt zu einer Frage, die ich dich auch fragen wollte, eigentlich ein bisschen später, aber ich stelle dir jetzt mal, weil du hast auf Instagram auch Beiträge aus systemischer Sicht geschrieben über schwere psychische und psychiatrische Erkrankungen, ne? Jetzt bisher, glaube ich, waren wir in dem Bereich, irgendwo betrifft es uns alle und es gibt vielleicht Sachen, wo ich sage, macht mich nicht glücklich, aber so ist eben mein Leben. Und da kann man, wenn ich Muster erkenne, kann es einfach leichter und kraftvoller sein. Und wenn wir aber über psychische, psychiatrische, schwere Erkrankungen sprechen, wie Borderline, Depression, Essstörung, wie grenzt du denn die Symptome solcher Erkrankungen ab von einem Verhalten, das aus alten Familienmustern kommt oder aus alten Familienwunden? Also anders gefragt, heilt Generation Code solche Krankheiten?
Also auf jeden Fall ist Heilung möglich. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt als Psychotherapeutin sehr unzufrieden und unglücklich. Und ich merke auch in meiner psychotherapeutischen Praxis, die ja auch tiefenpsychologisch und systemisch arbeitet. Also das ist das, was eben anerkannt und auch bezahlt wird. Und wenn ich das aber ergänze mit Generation Code, dann ist das wirklich wie so ein Turbo, weil dann in dem Moment ganz vieles überhaupt erst bewusst wird, was vorher hartnäckig war. Also wie zum Beispiel bei den Essstörungen, ne? Das beschreiben ja wirklich viele Schulen eigentlich der Therapie, dass das ein sehr hartnäckiges Thema ist und sich nicht löst und nicht löst. Und bei Generation Code haben wir festgestellt, wenn dann aber klar wurde, dass jetzt die Magersucht oder auch eine andere Essstörung nicht einfach nur etwas ist, was in der Persönlichkeit begründet ist, in der eigenen und in der eigenen Biografie, sondern wir schauen noch ein bisschen weiter und entdecken vielleicht zum Beispiel das große Thema von Hungern in der Familie oder Missbrauch körperlicher Versehrtheit und wie dann die Überlebensstrategie über Generationen ja weitergegeben wurde mit all ihren Seiten, also auch mit dem, was sich dann wiederholt hat, also wo dann aufgrund einer Missbrauchserfahrung vielleicht eine Mutter ihren eigenen Körper extrem abgelehnt hat. Und das gibt sie natürlich weiter und so weiter. Also so entsteht halt in der Folge mit dem Code, entsteht einfach eine Verstrickung, die dann mündet in so eine heftige Erkrankung. Und wenn ich das in der Tiefe verstanden habe, auch verstanden habe, wie es sich anfühlen kann, wenn es so gewesen wäre, wie es eigentlich hätte sein müssen, ohne Trauma, ohne Leid, dann kann eine ganz neue Kraft im Hier und Jetzt nochmal wirken, um wirklich mit diesen Symptomen dann umzugehen, also die loszulassen. Also gerade wenn ich jetzt an meine PatientInnen denke mit Magersucht, ne, dass die wirklich in der Folge dieser Erfahrung wirklich anfangen konnten, wirklich ernsthaft das Symptom loszulassen und nicht nur, weil sie aufgefüttert wurden oder weil sie ja einfach in längere Zeit in der Klinik waren und neues Essverhalten gelernt haben. Weil sie auch ein bisschen immuner dann sind, nachdem sie diese Erfahrung gemacht haben, wenn sie dann in ihr altes System zurückkehren. Weil das ist ja dann oft der Grund gewesen, warum dann etwas, was in der Klinik gut geklappt hat, plötzlich zu Hause gar nicht mehr funktioniert, weil man wieder zurückfällt. Aber durch Generation Code hat man ein alternatives Bild im Kopf und kann das plötzlich unterscheiden, kann sehen, dass die Mutter, die jetzt hier real vor mir sitzt, mit ihrer ganzen Geschichte, in meinem Inneren, in der erlebten Erfahrung von Versorgung, andere Möglichkeiten hätte. Und dann kann ich da anders unterscheiden und mich besser abgrenzen und brauche dann nicht mehr in der Interaktion mit dieser Mutter das Symptom haben und ich oder Vater genauso und brauche aber auch nicht mehr darauf warten, dass die sich endlich ändert. Na, weil das ist ja auch oft so eine hartnäckige Sache. Die Eltern sollen sich ändern. Ne? Erst dann darf auch ich meinen Heilungsweg gehen. Und das braucht es dann nicht mehr.
Würdest du das darauf auch beziehen? Also, weil ich denke immer, das ist so biopsychosozial, ne? Du kannst es wie so ein Puzzle und man kann sicherlich auch Sachen erleichtern, also nicht noch zusätzlich Leid reinnehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Neigung, das weiß man ja, ne, zu Depressionen beispielsweise oder auch Psychosen, das hat ja wirklich einen hohen erblichen Faktor. Wahrscheinlich ist es Epigenetik, also das, was so, ne,
Ich denke,
weitergegeben wird auf Zellebene.
da wird auf jeden Fall die Forschung noch weiter hinterkommen, ne? Weil
Ja.
jetzt wird immer gesagt, okay, das ist genetisch und dann
Ja.
Punkt. Und dann war es jetzt so. Aber wir wissen ja von der Epigenetik, dass die nicht so feststehend ist wie eben Augenfarbe und
Ja.
Haarfarbe. Und alles, was wir eigentlich wissen über Emotionen und Körper und wie es den Körper krank macht, wenn ein Trauma im Körper ist,
Ja.
das weiß man ja heutzutage, sodass wir uns eigentlich sehr, sehr leicht vorstellen können, wie eine ja richtig hartnäckige Depression entsteht. Nämlich wenn wirklich über Generationen so viel Leid sich im Körper manifestiert hat, dass tatsächlich als chemischer Stoffwechsel weitervererbt wird. Na, wir wissen ja auch wirklich aus der Forschung, dass Trauma sich weitervererbt im Sinne von Cortisolspiegel, der hoch ist bei der Mutter, ist dann bei den Kindern niedrig. Das heißt, die Antwort auf das Cortisol ist viel sensibler. Das heißt, Kinder sind schon viel anfälliger für Stress, als ihre Eltern es noch waren, weil diese Trauma erlebt haben. Und allein das könnte ich mir jetzt auf so einer Ebene genauso vorstellen. Und ich habe sehr, sehr oft in meinen, vor allen Dingen damals eben auch, wenn es um die Essstörung geht, weil da ist das ja auch oft mit verbunden, da haben wir sehr, sehr oft solche bestimmten Nachreifungsszenen mit unseren Patientinnen erlebt, wo sie wirklich wie kleine Kinder in die Augen geschaut haben und diese Spiegelung gebraucht haben und gesehen haben und dadurch dann eben auch das erste Mal das, was sie nie erfahren haben, nochmal erfahren. Heute mache ich das eben mit idealen Eltern oder idealen Vorstellungen von Eltern, dass nicht mehr ich in die Rolle gehe oder ich nicht mehr die Person bin, die Antwort bin. Aber das ist etwas, was tatsächlich, und das weiß man ja auch, das wirkt dann. Das dauert natürlich sicherlich länger als nur mal 4 Wochenenden, wie sie jetzt in der normalen Selbsterfahrung bei Generation Code vorgesehen ist, sondern das sind dann lange Prozesse. Und das andere, was mir nochmal eingefallen ist, zu dem Thema Schizophrenie, Psychose, irgendwie heftigere psychiatrische Erkrankungen, ist, dass ja die systemische Therapie eigentlich darüber entstanden ist, dass man ja damals unzufrieden war mit den Einzelsitzungen, mit den klinischen Therapien und gesagt haben, hey, was hat das Ganze eigentlich mit dem Gesamtsystem zu tun? Und damit meinten die natürlich jetzt erstmal die Eltern, mit denen sie zusammenleben, aber schon damals wurde das Genogramm entwickelt, um genau zu sehen, was ist denn da über Generationen eigentlich an, ja, Familienmustern, an bestimmten, ja, Dingen, die sozusagen so eine Schizophrenie eigentlich befeuern. Na, gibt es eben nicht nur die schizophrene Person, sondern es gibt schizophrene Familiensysteme. Und genau das sagt die Systemik über Depressionen. Es gibt die depressiven Systeme und nicht die einzelne Person hat das.
Ihr hört auch, das ist einfach ein sehr komplexes System und natürlich würdest du auch nicht dahergehen und sagen, ne, das heile ich dir jetzt, sondern es kann ein Schlüssel sein. Es kann sein,
Genau.
dass ich über den Weg, weil das ist ja so ein großes Leid auch, dass ich über den Weg einfach Stück für Stück auch Erleichterung erfahre oder mehr zu mir komme. Das ist, glaube ich, in jedem Fall gut. Und wenn du systemisch sagst, ist es einmal die Familie, aber ist es ja auch das ganze System, also das
Genau, die
politische
Umwelt.
System, da gehört ja noch viel, viel mehr dazu,
Genau,
ne?
die
Und
Gesellschaft, die Umwelt, das, was
genau.
uns draußen begegnet.
Ja,
Genau.
und das ist das, was ich an systemischen Gedanken eben auch immer gut finde, wenn ich zum Beispiel selbst im Äußeren vielleicht ergreife ich einen Beruf, der viel besser zu mir passt, ja, oder ziehe woanders hin. Das kann schon der kleine Punkt sein, dass egal an welcher Stelle man anfängt, es kommt was in Bewegung und das ist das, was ich am Systemischen so sympathisch finde. So, ich denke, viele Zuhörende werden sich jetzt fragen, ja, was tun? Wie kann ich denn jetzt nun verhindern, dass ich selber oder meine Kinder oder ich sage jetzt mal, wie in meinem Falle, mein Enkelkind weiter am Generation Code verstrickt bleiben? Und vielleicht, wenn man noch ganz am Anfang steht, womit kann ich denn starten?
Also ich sage immer, dass jeder kleine Schritt, den ich tue, egal ob ich erstmal recherchiere, was ist eigentlich in meiner Familie so los, gibt es da zum Beispiel Familiengeheimnisse, gibt es denn da größere traumatische Erfahrungen bei meinen Vorfahren. Die meisten wissen das sicherlich. Und gibt es irgendwie einen Zusammenhang mit meinem Leben? Könnte ich sagen, es hat Auswirkungen gehabt, dass meine Eltern dies oder das erlebt haben? Oder hat es Auswirkungen auf sie gehabt, was ihre Eltern erlebt haben? Allein schon solche Erkenntnisse oder dass ich mich da auf den Weg mache zu schauen, hat es etwas mit mir zu tun, wird mich in eine andere aufmerksamere Haltung bringen, mit der ich auf mich schaue, aber mit der ich auch auf meine Kinder schaue. Und wenn ich sage ja mal, eine wichtige Frage ist, was will ich nach vorne Positives weitergeben? Worin soll es mein Kind einmal besser haben als ich? Dass ich über diese Frage ja sehr schnell auf meine eigenen Wunden komme, auf mein eigenes Defizit, auf meine unerfüllten Sehnsüchte. Und wenn ich das zurückverfolge, dann erkenne ich auch, ja, ob es vielleicht eben ein Ahnenthema ist, was sich da durchzieht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das etwas kritischer zu sehen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt nicht nur einfach blindlings und denke, ja, genau, mit diesem Enthusiasmus, mein Kind soll einmal eine ganz selbstbewusste sein und sich wirklich gegen alle wehren und ja, vergesse dann dem Kind vielleicht auch mal ein bisschen Demut beizubringen oder ne, Grenzen sich zurückzuhalten, auch mal, ne? Das ist ja ganz oft das, was du auch sagst, dieses zu viel. Und wenn ich schon da einfach ein Gefühl für entwickle und eine andere Sicht darauf habe, als nur so blind aus dem Inneren, also das innere größenwahnsinnige Kind sozusagen in mir loslasse, ohne zu sehen, dass es da vielleicht auch Schaden anrichten kann, dann ist das ja schon unglaublich viel, was ich tue. Und ich sage immer, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann ein Hurricane auslösen. Das heißt, jede kleinste Veränderung, die ich reingebe in mein System oder auch überall, wo ich vielleicht davon erzähle, die verändert ja etwas. Und die verändert etwas im gesamten System, das ja in der Lage ist, sowieso sich immer wieder neu zu finden und zu stabilisieren. Und darauf auch ein Stück zu vertrauen. Und natürlich, wer da wirklich sagt, ich möchte in der Tiefe das erarbeiten, der sollte sich wirklich ein bisschen tiefer damit befassen. Und wie zum Beispiel halt sagen, okay, dann mache ich eben so einen Kurs mit oder ich mache mal ein Genogramm, ich interviewe meine Eltern mal und schaue mir zusammen mit ihnen irgendwelche Fotoalben an, die erzählen mir ihre Geschichten zum Beispiel. Oder ich ja, setze mich mit anderen zusammen und gehe mal ein bisschen in die Tiefe. Also einfach, man kann eigentlich überall anfangen. Das ist ja das Spannende, weil das unser Leben ja so bestimmt, dass es an jeder Ecke und sogar auch beruflich uns ja begleitet, ne? Dass wir uns zum Beispiel fragen, warum wir genau in diesem Beruf gelandet sind oder den besonders gerne machen oder was eigentlich dabei unsere Mission ist und so weiter. Werden wir immer erkennen, dass es etwas mit dem zu tun hat, was wir mitgegeben bekommen haben und dass wir auf dieser Mission einfach wollen, dass es positiv nach vorne weitergeht.
Ja, spannend. Besonders interessant finde ich als Ansatz, mir erstmal zu vergegenwärtigen, was ist mir eigentlich besonders wichtig, ne, meinen Kindern oder Enkelkindern mitzugeben. Oder es sind in aller Regel Sachen, die man selber für sich als Wahrheiten irgendwo erkannt hat oder auch lebt und meistens ja was Positives. Und um zu gucken, ah, okay, und wo könnte da sozusagen der Schatten davon sein? Und was ist, wenn ich das so stark lebe, welcher Teil kommt vielleicht auch noch, ne, bei den starken Frauen, die vielleicht auch mal schwach sein dürfen, ne, oder bei den starken Männern kannst du ja, ne, kannst du es ja genauso setzen. Das finde ich ganz, ganz schön. Und ich habe mich viel auch schon, bevor ich jetzt deine Arbeit kennengelernt habe, auch immer wieder befasst mit so Sachen wie meine Urgroßeltern zum Beispiel waren Heiler auf dem Dorf hier im Brandenburgischen und alles, was da so drin steckt. Also zum einen, was die vielleicht auch für Erfahrungen gemacht haben und beäugt wurden, aber auch positive Sachen, was da drin ist. Und jetzt gerade, habe ich dir ja vorhin erzählt, wird es bald dem nächsten Online-Shop geben, wo ich Imaginationsreisen verkaufen werde. Und ich habe wirklich gemerkt, irgendwas hält mich davon ab. Ich konnte das nicht genau beschreiben, aber ich habe eine große Hürde gehabt, also wirklich dann zu machen und das wirklich auch zu tun. Als ich mich dann auseinandergesetzt habe, wie ist es denn mit dem Händler sein? Also mit Sachen handeln, das ist doch mit sowas Edlem, da kann man doch kein Geld für nehmen und Handel ist irgendwie auch komisch. Und wenn ich reingucke, meine ganzen Vorfahren, inklusive auch meine Mutter, die hat mit Antiquitäten gehandelt und davor Schweinehändler, Küfner. Das heißt ja, das ist ja weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach nur eine Erkenntnis. Und indem ich das verstanden habe, um das dann wieder zu meinem zu machen und zu sagen, ja gut, vielleicht ist es bei mir wie eine Art Gartencenter, ne? Und die können rumgehen und sich schöne Sachen kaufen. Handel ist ja gar nicht schlecht oder Sachen verkaufen. Das war für mich auch einfach nochmal so ein Gedanke. Es ist alles drin, ne? Und man kann wirklich an jeder Stelle ansetzen, wo ich gerade merke, da komme ich nicht voran, da ist irgendwas verhärtet. Es gibt gar nicht den einen Weg. Also ein Weg finde ich, sich näher mit dazu befassen, ist einfach deine Bücher zu lesen. Und du hast ja zwei Bücher in letzter Zeit geschrieben. Es gibt noch ein älteres, ne, was du mit deiner Kollegin zusammengeschrieben hast, aber die beiden von dir, das ist einmal vererbtes Schicksal und dann einmal neu vererbtes Glück. Das gibt es übrigens auch als Hörbuch. Gibt es eigentlich vererbtes Schicksal auch als Hörbuch?
Nee, bislang haben die da noch keinen Zuschlag gegeben vom
Okay.
Verlag aus, aber ich bleib mal dran.
Ich
Ich würde es kaufen.
fände es super. Geht noch mal auf eine andere Art und Weise rein und ich
Ja,
das
allein die
vererbte.
Meditation, die man dann so viel leichter machen könnte, ne?
Ja,
Und so weiter. Ja,
genau.
das wäre schon
Also
schön.
die beiden Bücher gibt's jetzt gerade, kann ich auch wirklich super empfehlen. Wie unterscheiden die sich denn nun und für wen sind die geschrieben?
Genau, das eine ist wirklich die Reise nach hinten, was ich vorhin so sagte. Ne? Man könnte
Vererbtes
einmal so
Schicksal.
nach hinten schauen, vererbtes Schicksal. Und das soll eben so eine Möglichkeit bieten, halt sich wirklich an das Thema ranzuwagen und diese Reise mal nachzuvollziehen. Je nachdem, wie stabil man sich fühlt, denke ich, kommt man da ganz schön tief. Und ich höre auch da sehr, sehr gute Rückmeldungen zu. Und dann gibt es eben das Buch, was ich extra geschrieben habe für Familien, für Eltern, wo ich sage, hier geht es wirklich darum, wie gehe ich denn jetzt in der Familie damit um? Selbst wenn ich nach hinten gearbeitet habe, bin ich ja nicht automatisch ein neuer Mensch. Also ich habe den Umgang, den ich verlernt habe durch transgenerationales Trauma mit zum Beispiel Angst oder Wut oder Trauer, den habe ich ja noch. Da habe ich ja gar keine Vorbilder gehabt, gar keine Möglichkeiten, wie ich damit gesund umgehe. Und dann habe ich Kinder, die traurig sind oder die wütend sind oder die Ängste haben. Und das triggert mich dann. Und überhaupt erst mal rauszufinden, okay, dieser Trigger hat etwas zu tun mit transgenerationalen Erfahrungen. Und wie kann ich die jetzt aber drehen? Wie kann ich die verändern? Da geht es dann wirklich konkret um den Umgang zu erlernen, ganz neu zusammen mit den Kindern, wie man das anders machen kann. Oder viele andere Dinge, das in Familien nicht gesprochen wurde. Was kann ich denn jetzt tun, um viel zu sprechen? Wie kann ich Kommunikation, die ich nicht gut erlernt habe in meinem Elternhaus, wie kann ich die jetzt anders machen in meiner Familie? Also von was triggert mich bis hin, was kann ich neu und anders machen, spielerisch vor allen Dingen. Es gibt ja so einen ganzen Teil mit der Spieleapotheke in dem Buch, wo eben diese ganzen Rituale und Spiele erklärt werden, mit denen man eben Bindung und Beziehung einfach stärken kann. Und das hat mehr diesen Fokus.
Ja,
Also ich würde
aber
sagen,
aber
für
du
Menschen, die mit Familien arbeiten oder selber Kinder haben oder
Okay.
Enkelkinder.
Aber das heißt, in dem, ich habe es ja gehört, und deswegen denke ich, mich auch erinnern zu können, dieses im vererbten Glück, also mit dem, wo du sagst, es geht nach vorne, ne, sozusagen Ressourcen, Potenziale und einfach Übungen auch Sachen an die Hand kriegen. Da erklärst du aber schon so ein bisschen die Grundmuster auch von,
Absolut.
ne,
Und
also
auch,
auch
wie man nach hinten arbeiten
die
kann,
fünf
ne?
Wege, ne? Das ist nämlich
Genau.
integriert,
Ja,
das,
ja, ja, ja.
also
Das sollte auch ein Buch sein, das ganz alleine für sich funktioniert, ohne
ja.
dass man das andere kennt. Also es ist nicht
Ja.
unbedingt ein Folgebuch, aber der Schwerpunkt ist einfach
Ja.
mehr im Hier und Jetzt. Und man könnte sagen, man schaut nach vorne und dann nimmt man noch mal die Rolle rückwärts, weil man natürlich irgendwie da ja herkommt und das einen so geprägt hat.
Wunderbar. Dann wissen die Leute jetzt Bescheid. Und deine Bücher laden ja wirklich ein, sich intensiv mit dem Thema zu befassen. Und du machst es auch traumasensibel. Das heißt, auch bei Übungen beschreibst du auch immer Triggerpotenzial hoch oder nicht, auch wie man sich gut vorbereiten kann. Also die sind wirklich voll mit Anregung. Wo siehst du denn die Grenze der Selbsthilfe? Also ne, sich damit zu befassen. Und woran kann ich denn erkennen, ob ich doch besser professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte?
Also ich denke immer dann, wenn ich selber von Traumaerfahrungen betroffen bin, und zwar, sage ich mal, in heftigerem Maße. Ne? Also wenn ich selber häusliche Gewalt erlebt habe, sexuellen Missbrauch, schwere Misshandlung oder aber wirklich große Verluste erlebt habe, dann ist die Gefahr, dass ich mich zu sehr in den emotionalen Gefühlen einfach verstricke durch das Buch, vielleicht auch nicht genug alleine da rauskomme, weil es so viel vielleicht in mir wachruft, dass ich dann mich alleingelassen fühle oder retraumatisiert fühle. Da sage ich immer, Obacht, also schau genau hin, bist du stabil genug dafür?
Ja.
Es gibt keine Garantie, dass man getriggert wird, weil das kann einem ja auch ständig und überall passieren. Du bist auf Instagram, du scrollst und plötzlich kommt genau das Thema. Ich habe
Na
das
klar.
sehr oft bei PatientInnen schon erlebt, dass etwas ganz Harmloses, wo man nie gedacht hätte, das triggert, sie getriggert hat und das hat richtig alte traumatische Erfahrungen hochgeholt. Also das kann immer passieren, aber bei diesem Buch könnte man ja einfach mal warnen und sagen, gut, na, schau selber mal rein. Wenn du merkst, es geht zu tief, dann mach es nicht alleine. Dann hol dir jemanden, mit dem du es zusammen aufarbeiten kannst. Es gibt ja viele Therapeutinnen, die auch die Generation Code Ausbildung gemacht haben oder aber andere, die systemisch arbeiten, die traumasensibel arbeiten, mit denen man sich an diese Themen heranwagen kann.
Genau. Das ist ja das Gleiche auch jetzt im Podcast zum Beispiel, wenn ich Imaginationsreisen mache. Natürlich können die auch irgendwo hinführen. Und ich bin ja in dem Moment nicht dabei, nicht live in der Praxis, ne? Deswegen ist dieses Thema Traumasensibilität, wie kann ich Menschen da rein begleiten, dass ein Anteil von ihnen merkt, jetzt steige ich mal aus. Das ist auf alle Fälle wichtig. Und ich glaube, immer ist es wirklich der Punkt zu merken, tut es mir gut. Man merkt es ja
Ja.
dann. Das Verrückte ist ja, dass gerade wenn man schwerste traumatische Erfahrungen gemacht hat und erst recht komplex vielleicht und langanhaltend, dann kann ja quasi alles triggern. Das heißt, es ist ja genau das, was das Leben dann so einschränkt. Aber häufig haben Klientinnen dann auch schon irgendwie gelernt. Und meistens kommt es meiner Erfahrung nach, wenn man souverän oder aufmerksam, achtsam mit sich selber umgeht, ist es so, wenn plötzlich dann so ein großes Ding kommt, ist es ganz oft ein Anzeichen, dass es jetzt soweit ist, es anzugucken. Und dann aber nicht zu sagen, und jetzt, ne, mache ich hier alleine und ich ziehe das durch, ich bin stark genug, ich brauche keinen, sondern zu sagen, okay, dieses große Thema, was so heftig jetzt auf einmal kam, da gucke ich, dass ich mir da Unterstützung suche und auch da einfach ein Gefühl dafür entwickle. Sehr, sehr schön. Wir machen mal so langsam den Bogen. Du gibst ja auch dein Wissen in Vorträgen, in Seminaren, in Ausbildung weiter. Wer sich dafür interessiert, wo findet man Informationen darüber?
Natürlich super gerne über meine Online-Seite, also das Institut, die Homepage. Da kann man viele Informationen bekommen. Ich mache natürlich auch immer wieder Beiträge auf meinem Account bei Instagram, wo ich auch, ja, schöne Erfahrungen mache, also dass Menschen zum Beispiel mal reinschnuppern können durch kleine Workshops, die ich anbiete oder Impulsvorträge, die ich dazu halte, damit man einfach so ein bisschen mal schnuppern kann bei dem Thema. Und wenn man möchte, kann man eben Selbsterfahrung machen. Es gibt wirklich sehr viele Kolleginnen, die das schon anbieten. Ja, und wenn man Weiterbildung machen würde, das begrüße ich natürlich sehr. Ich biete verschiedene Weiterbildungen an in meinem Institut. Und wenn hier Menschen zuhören, die auch selber das als Expertise für sich entwickeln wollen, dann sind sie herzlich eingeladen, da mal zu schnuppern. Und da kann man auch jederzeit dann ein Infogespräch führen.
Das heißt, du wirst mir einfach die relevanten Links schickst du mir zu und
Sehr
die finden die
gerne.
Leute in den
Ja,
Shownotes.
genau.
Und wer jetzt in Kontakt mit dir kommen möchte, wie geht es am besten auch über den Weg?
Genau, am besten halt über die Seite gehen und dann bekomme ich und eine Kollegin oder mein Team das mit. Ich kann natürlich jetzt nicht so viele Menschen in meine Arbeit aufnehmen, da bin ich total ausgebucht leider. Also was ich damit sagen will, also wenn jemand jetzt seine eigenen Sachen lösen will, ich habe wirklich lange Wartezeiten, das möchte ich einfach immer dazu sagen. Aber wie gesagt, es gibt Selbsterfahrungsseminare und Kurse und es gibt auch viele Kollegen, die das machen. Und ja, über die Seite kann man da wirklich auswählen, was einen da jetzt interessiert und sich darüber dann auch melden.
Alles klar. Ich habe jetzt noch drei Fragen zum Schluss, wo ich das immer so am Ende runde. Einmal, du hast wahrscheinlich ein forderndes Leben, viel zu tun oder nicht wahrscheinlich, also was ich so mitkriege, auf alle Fälle. Was tust du persönlich, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben?
Also als erstes glaube ich, weil ich diesen Job wirklich sehr, sehr, sehr gerne tue und er mir immer wieder auch ganz viel Kraft gibt und ganz viel Freude. Ich habe die Fähigkeit entwickelt, dass ich sehr gut und sehr schnell auch loslassen kann, entspannen kann. Ich kann, wenn ich in Urlaub gehe, ich brauche keine 3 Wochen, um runterzufahren, sondern ich steige, was weiß ich, ins Auto, in den Flieger und genau von diesem Moment an bin ich schon richtig locker und entspannt. Also ich kann gut nehmen und somit mich auch immer gut wieder füllen. Ja, hier und da merke ich mal, okay, das ist zu viel, weil ich dann abends zu lange wach bleibe. Na, das kennt man ja auch. Wenn der Tag noch nicht genug Freizeit hatte, dann soll die Nacht dran glauben. Da kann ich noch dran arbeiten. Das merke ich immer wieder. Und ja, und natürlich ganz schöne Dinge erleben und schöne Dinge machen mit der Familie, bisschen Wellness, all diese Self-Care-Geschichten, die einfach wichtig sind, die ich nicht nur meinen PatientInnen empfehle, sondern auch selber mache.
Genau, ab und zu muss man sich auch mal selber zuhören und dann sagen, okay, das könnte ich ja auch mal machen. Einfach die Idee. Ja.
Ja.
Und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest, was hilft immer, um sich wieder besser zu fühlen? So, wenn du uns das verraten möchtest.
Ja, wann hatte ich so einen richtig blöden Tag, ne? Also, es ist nicht,
Wahrscheinlich nie.
dass ich keinen hatte. Nee, nee, das stimmt natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ich eben, wie gesagt, ich kann gut loslassen. Also, mittlerweile bin ich sehr geübt darin, immer das Gute schnell auch zu sehen. Also, wofür etwas gut sein könnte. Also, wenn ich mal eine Absage gekriegt habe von etwas, was mir ganz, ganz wichtig war und dann, dass ich dann ganz schnell denke, wer weiß, wofür das gut war.
Okay.
Oder dass ich sage, ach, guck mal, ne, das ist jetzt, hat jetzt irgendwie nicht geklappt mit dem Treffen dort und dort von irgendeinem Podcast oder so. Ah, wie gut, jetzt hast du freie Zeit oder so. Also,
Okay.
das habe ich mir aber über die Jahre angewöhnt. Also, das war früher nicht so. Da hätte ich mich in mein Leid ergeben und geklagt und mich lange schlecht gefühlt. Und da bin ich sehr gut geworden, dass ich sehr, sehr schnell das Gute sehe, aber nicht vergesse natürlich auch kurz enttäuscht zu sein oder auch zu trauern, wenn etwas wirklich traurig ist. Also das mache ich schon, ich schiebe es nicht weg, aber ich habe da, glaube ich, jetzt so eine Fähigkeit entwickelt, über die Jahre einfach schnell loszulassen.
Wow. Und am Schluss, wenn du den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben könntest, wie einen Gedanken oder Gefühlssamen, der weiter in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das?
Ja,
Ein, zwei Sätze.
dann würde ich sagen, die Vorstellung, dass man jeden Tag aufs Neue beginnen kann, ganz von vorne, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist, dass jeder Tag eigentlich ein neuer Tag ist und egal wie schlecht der heutige war, morgen kann man etwas anders machen und man darf sich auch verzeihen und kann immer wieder sagen, okay, das war vielleicht nicht gut, du kannst es besser machen morgen.
Sehr schön. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Offenheit, für all die, ja, Samen, die ja auch in unserem gesamten Gespräch wahrscheinlich jetzt hier irgendwo auf die verschiedenen Seelenfelder treffen und bestimmt den einen oder anderen Garten ein bisschen besser erblühen lassen. Vielen herzlichen Dank, Sabine.
Ich danke auch, dass ich von dir eingeladen wurde und hier so viel erzählen durfte.
Ich hoffe sehr, dass du viele Impulse, Gedanken, Ideen, aber vor allem auch Hoffnung mitnehmen konntest durch dieses Gespräch, dass du ja an einzelnen Stellen, manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten, drehen kannst, dass du Dinge durch wie eine neue Brille betrachten kannst. Und das würde mich einfach sehr, sehr freuen, denn ich habe selber nach einem Vortrag von Sabine plötzlich so eine ganz kleine Idee gehabt, die aber große Auswirkungen hatte. Und es ging um ein körperliches Symptom, was ich hatte und mir überhaupt nicht erklären konnte, weil es dafür keinen Hintergrund und auch keine Logik gab. Und dann auf einmal verstanden habe, okay, das könnte sein, dass ich loyal bin mit meiner Mutter und mit auch einer meiner beiden Schwestern,
die das auch so hatte. Und nachdem ich mich damit befasst habe, war es weg. Es ist wirklich krass. Also es ist sehr, sehr spannend. Was mir sehr wichtig ist, weil ich an einigen Stellen, als ich das Hörbuch gehört habe oder jetzt auch nochmal im Gespräch mit Sabine oder auch im Vortrag so dachte, oh Gott, was habe ich jetzt hier meinen Kindern weitergegeben? Ja, welche unbewussten Aufträge haben die vielleicht auch angenommen und leben sie? Also es ist mir wichtig zu sagen, es ist ganz interessant, auch selber darüber nachzudenken, auch gerne mit den Kindern darüber zu sprechen in dem passenden Alter, dass die vielleicht auch für sich selber das vielleicht erkennen und wenn sie was ändern möchten, das ändern können. Aber es ist das, was es ist, nämlich ein Modell, eine Idee, eine Denkweise und es ist ein Impuls. Das ist keine Wahrheit, die dir Angst machen soll, ja, und die dich dann erst recht noch bremst oder Scham auslösen soll. Und das war mir wichtig, das hier auch wirklich nochmal durchzugeben. Was mich ganz besonders berührt hat und die Frage, die werde ich jetzt auch mitnehmen und auch weitergeben an meine Klientin an verschiedenen Stellen, wo es passt, sich tatsächlich zu fragen, tue ich es für mich oder tue ich es für mein Baby oder für mein Kind? Also wenn es um das Thema geht, dass die Eltern sich selbst im eigenen Kind so versorgen, wie sie es damals gebraucht hätten. Tue ich es für mich oder tue ich es für mein Kind? Und auch wenn du die Frage beantwortest und feststellst, ich tue es für mich, aber ich tue es auch für mein Kind, weil es einfach schön ist, dann ist es auch okay. Es ist nicht falsch. Aber darüber hatten wir ja auch gesprochen. Also, vor uns ist der Schleier der Vergangenheit, das hat Sabine gesagt. Und wenn diese Podcast-Folge dazu dienen kann, den ein kleines bisschen zu lüften oder sagen wir mal nur dahinter zu schauen, dann bin ich sehr zufrieden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dir Erkenntnisse vermittelt hat, dann empfehle sie doch gerne weiter an andere Menschen, die das vielleicht auch interessant finden können. Denn ich finde, dieses Wissen kann nicht genug in die Welt hineinkommen. Ja? Das würde mich sehr freuen. Wenn du es nicht schon getan hast, dann abonniere doch gerne auch hier den Podcast Frauenseele, Frauenkörper. Wenn du hier neu dazugekommen bist, hör dir auch gerne mal die anderen Folgen an. Rezensionen, Kommentare, all diese Dinge helfen auch immer weiter. Und wenn du magst, dann schreib mir doch auch gerne eine E-Mail, wenn du die Folge gehört hast, ja, wie du darüber denkst. Du kannst auch auf Instagram gerne in Kontakt gehen, natürlich auch mit Sabine, das hat sie ja beschrieben, da ist sie auch sehr aktiv. Und es würde mich sehr freuen, schau gerne mal auf meine Homepage, schau dir mal an, in welcher Weise ich arbeite und stöbere gerne im Shop. Da gibt es schöne geführte Meditationen, Imaginationen, die dir helfen, dein Nervensystem gut stabil zu halten, die auch so wirken können wie ein Kurzurlaub. Also schau dich um, ob da was für dich dabei ist und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns demnächst wieder hören. Ich habe jetzt erstmal eine kleine Sommerpause und dann folgt der nächste Podcast, wahrscheinlich wieder mit einer Imagination. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute, dass du das, was du gehört hast, integrieren kannst. Danke nochmal sehr an Sabine und freue mich aufs Wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao.